SRF 1.
«12.30 Uhr, Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous. Mit dem Lieferwagen gegen Andersgläubige.
It was treated immediately as a suspected terrorist attack.
Der Anschlag gegen Muslime in London hatte einen terroristischen Hintergrund, sagt die britische Innenministerin. Neuland fürs Bundesstrafgericht. Der frühere Innenminister Gambias bleibt vorläufig in Schweizer Untersuchungshaft. Der Verdacht: Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Gesundheitskosten als Spaltpilz der Schweizer Gesellschaft. Je teurer die Krankenkassenprämien, desto kleiner die Solidarität. Zum Beispiel mit den Alten, zeigt eine Umfrage. In Moutier flattert bald die Jurafahne. Für Bern ist das Kapitel abgeschlossen, und zwar schmerzhaft.
Ja, alle hier, die Versprechungen, die sie gegeben haben, müssen sie das halten. Also, das ist jetzt wichtig, oder?
Aber haben auch die Separatisten einen Schlussstrich gezogen? Wir fragen Alain Arnaud, den Jura-Korrespondenten des Westschweizer Radios und intimen Kenner des Jura-Konflikts, im Tagesgespräch um 13 Uhr. Rendezvous mit Ivana Pribakovic. Im ersten Moment klang es wieder nach einem großen Terroranschlag in London. Ein Lieferwagen sei in eine Menschenmenge gerast vor einer Moschee. Die Bilanz: ein Toter, 10 Verletzte. Inzwischen wird klar, der Tote lag schon auf dem Trottoir und bekam erste Hilfe. Ob er auch ohne Lieferwagen gestorben wäre, ist nicht klar. Klar ist dagegen, dass es der Lieferwagenfahrer auf Moslems abgesehen hatte. Das schrie er auch, als er aus dem Wagen stieg. Martin Aliot, ist schon klar, war der Mann ein Einzeltäter?
Die Polizei geht bis zum Beweis des Gegenteils davon aus, aber die Untersuchung der Hintergründe dauert natürlich an. Der Lieferwagen, der benutzt wurde, wurde in Wales gemietet.
Der Fahrer ist in Haft. Weiß man etwas über seinen Hintergrund?
Nur sein Alter bisher, 48, und seine Hautfarbe weiß. Er soll während der Attacke gelacht haben und schrie eben, er wolle Muslime ermorden. Er wurde dann von Angehörigen der muslimischen Kongregation, die gerade ihre Fastengebete beendet hatte, überwältigt. Ein Imam stellte sicher, dass er nicht attackiert wurde, bevor ihn die Polizei in Gewahrsam nahm.
In Großbritannien gingen organisierte Gruppen nach dem Brexit-Entscheid seinerzeit auf Osteuropäer los, zum Beispiel auf Polen. Gibt es organisierte Gruppen in Großbritannien, die spezifisch islamophob sind?
Ja, die gibt es am extrem rechten Rand des Spektrums, aber die sind politisch letztlich im Abseits und stellen eine verschwindende Minderheit dar.
Nach diesen jüngsten Anschlägen in London, wie muslimfeindlich ist die Bevölkerung inzwischen in Großbritannien?
Es ist schwer zu sagen. Sie haben es erwähnt. Wir blicken ja zurück auf 3,5, 4 Monate, die punktuiert wurden, unterbrochen wurden von insgesamt 4 jetzt Terroranschlägen, 3 islamistischen und dem heutigen, der sich gegen Muslime richtete. Gewisse Boulevardblätter und soziale Medien schüren das Misstrauen gegenüber Muslimen schlechthin. Und vergessen wir nicht, dass die fremdenfeindliche UKIP-Partei vor 2 Jahren fast 4 Millionen Stimmen erhalten hatte, vor 10 Tagen bei der Neuwahl, aber nur noch knapp 600.000. Es gibt Statistiken für Übergriffe, Beschimpfungen gegen Muslime. Die verzeichnen nach derartigen Anschlägen Zunahmen. Aber ich muss zugeben, Frau Pribakovic, ich bin sehr skeptisch gegenüber diesen Statistiken, weil derartige viele Wahrnehmungsfilter eingebaut sind, dass eine Zunahme wegen zusätzlicher Berichterstattung und Klagen fast automatisch zwangsläufig ist.
Oppositionspolitiker Jeremy Corbyn möchte in der besagten Moschee beten gehen, um ein Zeichen der Solidarität zu setzen. Was macht eigentlich Theresa May?
Fairerweise muss man sagen, Jeremy Corbyn wohnt an derselben Straße wie das muslimische Gemeindezentrum, wo der Anschlag stattfand. Er kennt die Beteiligten persönlich. Er ist der Unterhausabgeordnete dieses Wahlkreises und hat deshalb einen großen Teil der Nacht dort am Schauplatz verbracht. Theresa May ist in Downing Street und leitet eine Sitzung ihres Krisenstabs COBRA. Sie soll das in den nächsten Minuten auch verkünden, was da beschlossen wurde. Aber wir wissen, sie ist nicht die natürlichste Person für spontane und teilnahmsvolle Begegnungen, wie wir letzte Woche nach der Feuersbrunst in Kensington gelernt haben.
Sie sagen, es ist schon absehbar, welche Folgen dieser Anschlag haben wird für die politische Zukunft von Theresa May.
Ich glaube nicht. Nein, das wäre jetzt zu weit gegangen. Ich glaube, im Moment ist der politische Tenor sehr besorgt, versöhnlich, weil man um jeden Preis vermeiden will, dass auf beiden extremen Seiten dies zu einer Kollektivbeschuldigung wird, einmal gegen alle Christen, einmal gegen alle Muslime. Das kann nicht die Zukunft sein und die Politiker bemühen sich nach Kräften, eine Solidarität zu beschwören.
Danke, Martin Aljot. Die weitere Meldung des Mittags hat nun Valerie Wacker.
Nach dem Brand in London steigt die Zahl der Opfer weiter. Die Polizei geht davon aus, dass im Grenfell Tower Hochhaus 79 Menschen ums Leben gekommen seien. Von den 79 Todesopfern hätten nur 5 nach gängigem Vorgehen identifiziert werden können. Bei den restlichen Opfern handle es sich um Vermisste, bei denen man davon ausgehe, dass sie in den Flammen umgekommen seien. Ein Vertreter der Polizei sagte gegenüber den Medien, es sei traurige Realität, dass man vermutlich nicht in der Lage sein werde, alle Opfer zu identifizieren. Das Bundesstrafgericht in Bellinzona hat die Untersuchungshaft gegen den ehemaligen gambischen Innenminister Usman Sonko ein weiteres Mal verlängert. Es stützt damit den Entscheid des Berner Zwangsmaßnahmengerichts, das die U-Haft bis zum 25. Juli ausgedehnt hat. Sonko war Ende Januar in Lies im Berner Seeland festgenommen worden. Er lebte dort in einem Asylunterkunft. Der Gambier wird verdächtigt, in seiner Heimat Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen zu haben. Sonko bestreitet jedoch diese Vorwürfe, wie dem Entscheid des Bundesstrafgerichts zu entnehmen ist. Noch nie waren so viele Menschen auf der Flucht wie im letzten Jahr. 65,6 Millionen Flüchtlinge und Vertriebene wurden Ende 2016 gezählt, wie das UNO-Flüchtlingshilfswerk UNHCR in Genf mitteilte. 2015 waren es rund 300.000 weniger gewesen. Die Menschen seien durch Krieg, Gewalt oder Verfolgung vertrieben worden, entweder im eigenen Land oder über Staatsgrenzen hinweg. Rund die Hälfte der Betroffenen seien Kinder. Die meisten Flüchtlinge, die ihr Land verließen, kämen aus Syrien. Dahinter folgten Afghanistan und Südsudan. Die EU verlängert ihre Krim-Sanktionen gegen Russland um ein Jahr. Das haben die EU-Außenminister beschlossen. Die Sanktionen wurden verhängt, nachdem Russland 2014 die ukrainische Halbinsel annektiert hatte. Gemäß den Sanktionen dürften unter anderem keine Produkte aus der Krim in die EU importiert werden. EU-Unternehmen sind Investitionen und Exporte in die Krim untersagt. Auch Kreuzfahrtschiffe dürfen keine Häfen auf der Halbinsel anlaufen. Bundesrat Didier Burkhalter hat in Kasachstan eine Wasserkonferenz eröffnet. Wasser könne ein Mittel sein, um Zusammenarbeit und Frieden zu stärken, sagte er gemäß dem Außenministerium EDA zur Eröffnung der Veranstaltung in der Hauptstadt Astana. In der Mitteilung des EDA hieß es weiter, der nun fast ausgetrocknete Aralsee in Kasachstan und Usbekistan zeige, was geschehe, wenn nicht nachhaltig mit Wasser umgegangen werde. Angeregt zur Konferenz hat die Schweiz vor 3 Jahren, es geht um die gemeinsame Wassernutzung von Kasachstan, Kirgisistan, Usbekistan, Tadschikistan und Turkmenistan. Europol geht gegen Erpressung mit intimen Bildern im Internet vor. Heute startet die Polizeibehörde eine europaweite Kampagne. Auch die Schweiz zieht mit, denn auch hierzulande sei sogenannte Sextortion, eine Wortschöpfung aus Sex und dem englischen Begriff für Erpressung, keine Seltenheit. Das Bundesamt für Polizei betont in seiner Mitteilung, dass sexuelle Nötigung und Erpressung im Internet Verbrechen seien. Weiter sollten Opfer den Erpressern kein Geld bezahlen. Allfällige Chats sollten abgebrochen, dokumentiert und danach angezeigt werden. In den Schweizer Opferhilfezentren sind im Jahr 2016 4% mehr Beratungen durchgeführt worden. 35.000 Gespräche waren es insgesamt. Wie das Bundesamt für Statistik mitteilt, wurde etwa die Hälfte aller Entschädigungsgesuche bewilligt. 715 Opfer erhielten insgesamt 6,3 Millionen Franken. Zwei Drittel der Leistungen seien an Opfer von Tötungsdelikten und von Körperverletzungen gegangen. Einen Viertel hätten Opfer von Sexualstraftaten bekommen. Gegen Brandkatastrophen ist der Kanton Zürich gut gewappnet, etwa wenn es in einem Hochhaus zu einem Brand kommen würde. Dies sagte Sicherheitsvorsteher Mario Fehr im Kantonsrat bei der Beratung des Geschäftsberichts der Gebäudeversicherung. Mit den geltenden Brandvorschriften könne eine Katastrophe wie jene in London nicht passieren, so Fehr. Beispielsweise müssten bei Hochhäusern in der Schweiz die Fassaden aus nicht brennbarem Material sein. Beim Hochhausbrand in London letzte Woche sind mindestens 79 Menschen ums Leben gekommen. Das Wetter. Heute und morgen scheint die Sonne und es wird 30 bis 33 Grad heiß. In den Bergen entstehen meist Quellwolken.
Zuerst schien es ein gewöhnlicher Fall. Ein Gambier ersuchte um Asyl in der Schweiz und wurde in Asylzentrum in Bern zugeteilt. Dann kam aus, der Mann ist Usman Sonko, der ehemalige Innenminister Gambias. Und er soll Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen haben. Usman Sonko sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. Dagegen klagte er ohne Erfolg. Das Urteil des Bundesstrafgerichts in Bellinzona von heute Mittag zeigt die Brisanz des Falls. Es ist möglicherweise Neuland in der Schweizer Justizgeschichte. Alexander Grass.
Die Schweiz hat einen prominenten Häftling. Es ist Usman Sonko. Er war 10 Jahre lang Innenminister in Gambia und die rechte Hand von Yahya Jammeh, der bis Januar dieses Jahres Diktator in Gambia gewesen ist. Sonko hat im November letzten Jahres ein Asylgesuch gestellt. Die Menschenrechtsorganisation Trial International bekam einen Tipp und stellte Strafanzeige. So sitzt der ehemalige Innenminister seit dem 28. Januar in Haft. Mit 2 Rekursen vor dem Bundesstrafgericht wollte Sonko seine Freilassung erwirken. Doch auch der 2. Rekurs wurde jetzt abgelehnt. Das Urteil gibt jetzt einen ausführlichen Einblick in den Stand der Ermittlungen. Es liegen Berichte der UNO-Sonderberichterstatter über systematische Folter und über willkürliche Hinrichtungen vor. Neu hinzugekommen sind jetzt auch Aussagen eines ehemaligen Offiziers der gambischen Armee, der schildert, wie er gefoltert worden ist, so lange, bis er ein Geständnis unterschrieben hat. Die Folterungen erfolgten nach seinen Angaben auf Anweisung der Gefängnisdirektion, die ihrerseits auf Befehl des Innenministers handelte. Desselben Usman Sonko also, der nun in der Schweiz in Untersuchungshaft sitzt. Sein Innenministerium trug die Verantwortung über den Strafvollzug in Gambia. Das belegt auch eine Verordnung, die die Bundesanwaltschaft zu den Beweisstücken gelegt hat. Usman Sonko erklärte dagegen, dass Folter in Gambia keine systematische Praxis gewesen sei. Es sei nicht erwiesen, dass der Staat verantwortlich war und er selber habe nichts von Folterungen gewusst. Das sei nicht glaubhaft, schreibt das Gericht in dem heute veröffentlichten Urteil. Es bestehe der dringende Tatverdacht von Verbrechen gegen die Menschlichkeit. So könnte dieser erst 2011 in der Schweiz eingeführte Straftatbestand zum ersten Mal angewandt werden. Und darum bedeutet der Fall Neuland für die Schweizer Justiz. Gemeint sind vorsätzliche Tötung, Ausrottung, Versklavung, Folter oder weitere Schwerverbrechen. Dem Vorgesetzten droht dieselbe Strafe wie dem Täter. Und die Schweiz ist auch für die Verfolgung von Taten zuständig, die im Ausland stattgefunden haben. Der Bundesrat erklärte zur Einführung des Gesetzes, die Schweiz solle nicht missbraucht werden als sicherer Hafen für Schwerstverbrecher.
So geht es im Rendezvous weiter. Adieu, alte, erfahrene Politiker. Willkommen, neue, politisch Unerfahrene. Frankreichs neues Parlament spiegelt Macrons Vision wider. Gambias Ex-Innenminister könnte wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit verurteilt werden. Erstmals vor einem Schweizer Gericht. Würden Sie für das Wunschkind Ihrer Nachbarn etwas zahlen, für die künstliche Befruchtung? Ob das die Mehrheit der Schweizerinnen und Schweizer sieht wie Sie, erfahren Sie hier im Rendezvous. Und wenn die diplomatischen Beziehungen zum Nachbarland wichtiger sind als Menschenrechte, das Beispiel Griechenland. Die Schweizer Karte muss neu gezeichnet werden. Moutier sagte gestern Adieu zu Bern und wechselt in den Kanton Jura. Doch das knappe Resultat zeigt, die Kleinstadt am nordöstlichen Zipfel des Kantons Bern ist ein geteilter Ort. Fürs künftige Zusammenleben dort wird das nicht einfach. Brigitte Mader war heute Morgen in Moutier unterwegs.
La fête, die Forage, oui. Tout à fait.
Das Fest ist vorbei, Aufräumen ist angesagt. En vote, wir stimmen ab, steht auf dem Ständer, den der Gemeindearbeiter auf seinen Anhänger lädt. Er wäre lieber beim Kanton Bern geblieben. Er wechselt ins Berndeutsche und sagt, er hoffe,
dass es doch alles gut klappt und ja, alle die Versprechungen, die sie gegeben haben, müssen sie das halten. Also, das ist jetzt wichtig, oder? Weil nur schön reden kann jeder, oder? Das ist schon klar.
Ein Montagmorgen, an dem nichts mehr an die grosse Fete vom Abend zuvor erinnert, außer die Jurafahnen an der Fassade des Stadthauses. Dorthin will dieser Mann zur Arbeit.
Ben nous on l'a vécu dans l'autre sens jusqu'à maintenant, ben eux ils le vivront dans l'autre sens avec nous dans le Jura.
Jahrelang hätten die Pro-Jurassier mit dem Kanton Bern klarkommen müssen, jetzt sei es halt umgekehrt. Man müsse den Verlierern jetzt die Hände reichen, meint der Unternehmer, der gerade aus der Bäckerei kommt.
Je pense qu'il faut surtout respecter aussi les personnes qui n'étaient pas forcément favorables à ce oui. Je pense qu'on doit arrêter de montrer des drapeaux, de parler que de ça et puis simplement disons vivre normalement et puis essayer de faire bouger notre petite ville.
Aufhören nur von dieser Jura-Sache zu reden, Fahnen zu schwingen. Normal leben und zusammen diese kleine Stadt vorwärts bringen, das brauche es jetzt. Patrick Rötlisberger traut den Pro-Jurassier nicht. Er sitzt in der Messehalle am Stadtrand von Moutier, dort, wo die Pro-Berner gerne ihren Sieg gefeiert hätten. Die Berner Fahnen stehen eingerollt in einer Ecke. Die Berner seien immer als Eindringlinge behandelt worden in Moutier. Seit den 1970er Jahren sei das so, sagt er.
Non, parce qu'on n'a jamais été traité comme équivalent ici à Moutier. On a toujours été regardé comme l'envahisseur, comme les sales Bernois, comme ceux qui viennent, les Suisses allemands, etc. Et puis c'est que les Jurassiens qui sont les bienvenus, les autres, ben voilà, on est toujours un peu regardé de travers. Mais ça fait depuis les années 70 que ça dure.
Mitmachen will er da nicht mehr. Den Sitz seiner kleinen Feinmechanikfirma werde er in den Kanton Bern verlegen, wegen der Steuern. Zudem, bis der Kantonswechsel vollzogen ist, stünden Jahre der Unsicherheit bevor, befürchtet er. 4 Jahre, in denen der Kanton Bern sich kaum mehr groß engagieren werde in Moutier und der Kanton Jura auf der anderen Seite könne noch nicht investieren, weil Moutier eben noch nicht jurassisch sei.
Je pourrais comprendre que le canton de Berne dise finalement, ben on va plus rien investir de nouveau à Moutier, on va faire un service minimum. Pourquoi investir dans une ville qui nous tourne le dos? Et le Jura ne pourra pas investir à Moutier puisqu'on n'est encore pas jurassien. Et j'ai peur pour ma ville à cause de ça.
Er sehe schwarz für Moutier. Solche Sorgen macht sich Marcel Wienisthöfer nicht. Aber es werde etwas Zeit brauchen, bis die Wunden verheilt seien, die Abstimmung aufgerissen habe, sagt der Stadtpräsident.
Einige sind jetzt natürlich sehr, sehr, sie haben Tränen gestern gehabt, aber jetzt wird das weitergehen. Und in 10 Jahren spricht niemand mehr davon.
Oder vielleicht doch, denn geht es nach den radikalen Separatisten, dann wollen sie nicht so schnell aufgeben. Ihr Ziel bleibt die Wiedervereinigung des ganzen Juras. Von La Neuveville am Bielesee bis nach Pruntrut, sagt Clément Piqueret, Kopf der lokalen Béliers, der separatistischen Jugendorganisation.
Groupe Bélier, notre but, c'est toujours de réunir le Jura. Que le Jura soit libre de beaucoup à Neuville.
Vielleicht nicht sofort, aber irgendwann in der Zukunft. Jetzt müsse die Jura-Frage aber zunächst mal zur Ruhe kommen.
Brigitte Mader, Moutier und die Jura-Frage, das ist auch Thema im Tagesgespräch um 13 Uhr auf SRF 1 und SRF 4 News. Was finden Sie? Sollen die Krankenkassen auch für alte Menschen bezahlen, die wegen einer seltenen Krankheit eine teure Behandlung brauchen? Soll die Krankenkasse Kinderwunschbehandlungen übernehmen? Nein? Dann sind Sie in guter Gesellschaft. Die stetig steigenden Gesundheitskosten kratzen nämlich an der Solidarität der Bevölkerung. Erstmals will die Schweizer Bevölkerung, dass Krankenkassen gewisse Behandlungen nicht mehr bezahlen sollen. Das zeigt eine repräsentative Befragung im Auftrag der forschenden Pharmaindustrie. Christine Wanner hat sich die Ergebnisse genau angeschaut.
Erstmals findet eine Mehrheit von 55% der Befragten, dass teure Behandlungen von seltenen Krankheiten vom Alter der Person abhängig gemacht werden soll. Studienleiter Urs Bieri.
Dort gibt es durchaus Fragezeichen, ob jede Behandlung von seltenen Krankheiten zu jedem, auch hohen Preis, tatsächlich noch Sinn macht.
Doch nicht nur bei dieser Gruppe bröckelt die Solidarität. Neu werden auch die Behandlungen von Paaren mit unerfülltem Kinderwunsch zulasten der Allgemeinheit hinterfragt.
Man will überall dort Kosten sparen, wo man nicht direkt betroffen ist. Auch bei der Fortpflanzungsmedizin ist eine kleine Gruppe davon betroffen. Und es ist nicht allen einsichtig, wieso dass alle für wenige zahlen müssen. Unter dem hohen Kostendruck steht auch das zur Diskussion.
Schon länger im Fokus sind Menschen mit einem Drogenproblem oder Folgekrankheiten von Tabak- und Alkoholkonsum. Das heisst, diese Gruppen sollen ihre Behandlungen selbst bezahlen und nicht über die Krankenkasse abrechnen können. Auch bei Bagatellfällen setzen die Befragten ein Fragezeichen, ob die auf Kosten der Prämienzahlenden gehen sollen. Bei teuren Behandlungen, bei welchen die Befragten von einer breiten Betroffenheit ausgehen, spielt die Solidarität nach wie vor. So lässt sich auch erklären, dass teure Krebsbehandlungen nicht hinterfragt werden.
Krebs ist im wahrsten Sinne des Wortes eine Volkskrankheit. Es gibt viele, die betroffen sind. Man hat viele, die betroffen sind im eigenen Umfeld. Und entsprechend ist man nicht bereit, dort wirklich Kosten zu sparen, respektive auch nur schon über eine Einschränkung der teuren Forschung nachzudenken.
Das dürfte die Studienauftraggeberin Interpharma gerne zur Kenntnis nehmen. Es sind die forschenden pharmazeutischen Firmen, die so ihr Geld verdienen. Der Gesundheitsmonitor zeigt aber auch, dass die Befragten bereit sind, allenfalls selbst ihre Wahlfreiheit einzuschränken, um das Kostenwachstum zu bremsen. Urs Bieri von GFS Bern.
Man ist bereit, sich einschränken zu lassen in Bezug auf die Spitalwahl, ist allenfalls bereit, sich im Ausland versorgen zu lassen.
Wenn das günstiger käme. Wie diese Entwicklung weitergeht, ist spannend. Führt sie tatsächlich zu mehr Eigenverantwortung, also auch zu mehr selbstbezahlten Behandlungskosten? Spannend auch, ob die Solidarität mit den steigenden Prämien weiter bröckelt.
Christine Wanner. Es ist 8:08. Sie hören Rendezvous.
Douce France, cher pays de mon enfance.
Das sanfte Frankreich wurde am Wochenende durchgeschüttelt. Douce France ist in einer neuen Welt erwacht. Emmanuel Macrons Partei La République en Marche hat einen fulminanten Sieg errungen. Die Bewegung hat eine satte Mehrheit der Sitze im Parlament und dieses Parlament war noch nie so jung, nie zuvor war der Anteil an Frauen so hoch. Charles Lieper in Paris, weht jetzt wirklich so etwas wie ein neuer Wind durchs Land?
Ja, noch nicht unbedingt durchs ganze Land, aber sicher durch die Politik, die nationale Politik, das darf man festhalten. So viele Neugewählten wie noch nie nehmen in der Nationalversammlung einen Sitz, viel mehr Frauen, Sie haben es gesagt, wurden gewählt, namentlich bei der Partei En Marche, 47%, also fast die Hälfte sind Frauen. Und die Assemblée ist im Schnitt 5 Jahre jünger geworden. Auch das ein klares Zeichen, dass wirklich einiges in Bewegung gekommen ist in Frankreich in den letzten Wochen.
Jetzt sind die Medienkommentare voller Bedenken und Sorgen wegen Präsident Macrons Machtfülle. Teilt denn auch die Bevölkerung dieses Unbehagen? Was ist da Ihr Eindruck in Paris?
Ja, nur teilweise, denn das französische Wahlsystem will ja klare Mehrheiten im Parlament und damit auch viel Macht für den Präsidenten, das ist unbestritten. Es war aber auch interessant zu verfolgen, was vom ersten zum zweiten Wahlgang bei den Parlamentswahlen geschah. Da haben viele Wählerinnen und Wähler offenbar etwas korrigieren wollen. En Marche, die Partei von Emmanuel Macron, gewinnt nicht ganz so viele Sitze wie vor einer Woche erwartet. namentlich die Rechte, auch die Außenparteien, die extreme Linke und die extreme Rechte, gewinnen etwas mehr Sitze. Da fand also eine leichte Korrektur statt innerhalb einer Woche. Und ich halte das für ein souveränes Zeichen, dass die Bürger da jetzt neu gesetzt haben.
Spannend sind da jetzt auch die Neuen. 237 Abgeordnete hatten noch nie ein nationales politisches Amt, 90 hatten sogar gar kein politisches Amt. Was ist da von diesen Neuen zu erwarten?
Ja, wir dürfen sicher mehr Meinungsvielfalt erwarten, zumindest in den Debatten im Parlament. Wenn es dann zur Abstimmung geht, dürfte En Marche dann doch eher ein leichtes Spiel haben, die nötigen Stimmen zu erhalten, um Gesetze zu verabschieden. Was wir eher weniger sehen werden, sind geschlossene Meinungsblöcke in zwei politische Lager, wie wir das in der Vergangenheit so gut beobachten konnten, in ein Regierungslager und in die Opposition geteilt, weil die Grenzen eben nicht mehr ganz so klar sind. Auch Teile der Rechten wollen zum Beispiel die Regierung unterstützen in Sachfragen. Das Gleiche werden wir auch bei den Sozialisten beobachten können. Das ist das Credo von En Marche, eben Brücken schlagen zu anderen Parteien und unterschiedliche Meinungen respektieren in der eigenen politischen Familie, dann aber eben Loyalität zeigen gegenüber der Regierung, wenn dann einmal entschieden ist, dass ist der neue Geist.
Da die engen Korsetts der französischen Parteien verschwunden sind und damit klare politische Linien, lässt sich dann sagen, wird dieses Parlament eigenständiger denken?
Also die Eigenständigkeit ist doch sehr relativ. So ist das politische System in Frankreich nun einmal gestrickt. Die Regierung bestimmt die Marschrichtung, das Parlament passt an, korrigiert, ergänzt, erweitert natürlich. Daran ändert die Wahl Macrons nichts. Die Basis bildet eben dieses Regierungsprogramm des neu gewählten Präsidenten. Das ist der gemeinsame Nenner, auf welchem ja auch Macron seine Regierung aufgebaut hat und in der ja auch unterschiedliche politische Sensibilitäten gut vertreten sind. An diesem grundsätzlichen Machtgefälle, würde ich sagen, zwischen Regierung und Parlament, da ändert sich nicht viel.
Danke für die Einschätzungen, Charles Lieper aus Paris. In der Türkei wird ihnen vorgeworfen, sie hätten am Putsch teilgenommen. Deshalb fliehen immer wieder Türken ins Nachbarland Griechenland. Doch Griechenland bekommt diplomatische Schwierigkeiten mit der Türkei, wenn es solche Flüchtlinge aufnimmt. Nun sollen griechische Grenzbeamte gleich zweimal mehrere türkische Asylsuchende von Griechenland zurück in die Türkei gedrängt haben. Nicht nur Menschenrechtsorganisationen sind besorgt. Rodotea Seralidou berichtet.
Beide Vorfälle sollen ähnlich abgelaufen sein, sagt Georgios Spiropoulou von der griechischen Liga für Menschenrechte, einer in Griechenland sehr bekannten Menschenrechtsorganisation. Glaubwürdige Quellen informierten uns darüber, dass asylsuchende Türken über den Fluss Evros nach Griechenland gekommen waren. In Griechenland haben sie ihren Wunsch geäußert, Asyl zu beantragen. Die griechischen Polizeibeamten haben aber das Asylgesuch nicht registriert, sondern die asylsuchenden Menschen wieder zurück in die Türkei gebracht, wo sie festgenommen wurden. In beiden Fällen soll es sich um Personen handeln, die in der Türkei als Putschisten gelten. Im ersten Vorfall um den Journalisten Murat Çapan, der bei der Zeitschrift Nokta gearbeitet hat. Der Journalist wurde in der Türkei wegen seiner Artikel des Terrorismus und der Teilnahme am Putschversuch beschuldigt und in Abwesenheit auf über 22 Jahre Haft verurteilt. Im zweiten Vorfall seien es insgesamt 10 Personen gewesen, darunter ein Hochschulprofessor, ein türkischer Offizier und 3 Lehrer, einer samt seiner Familie. Die Vorfälle haben den Menschenrechtskommissar des Europarates Nils Muzinieks auf den Plan gerufen. Er hat auf der offiziellen Facebook-Seite der Organisation an die griechischen Behörden appelliert, mit den illegalen Pushback-Aktionen aufzuhören. Auch das UN-Flüchtlingskomitee hat reagiert. Leo Dobbs, UNHCR-Sprecher in Griechenland. International ist aber auch nationales Recht sehen vor, dass jeder, der in Griechenland Asyl sucht, auch die Möglichkeit haben muss, dies zu beantragen. Dies scheint diesmal nicht der Fall gewesen zu sein. Und das ist nicht das erste Mal. Auch in der Vergangenheit gab es immer wieder Berichte über illegale Pushbacks. So wie jetzt hatten wir auch damals der griechischen Regierung mitgeteilt, dass uns das beunruhigt. Zum ersten Mal geht es aber um türkische Staatsbürger. Und das macht die Situation noch ernster, sagt Spiropoulou. Wir wissen, dass die Türkei in einem Ausnahmezustand ist. Diese Menschen können keine faire Verhandlung erwarten. Da ist es absolut inakzeptabel, dass der griechische Staat türkische Bürger zurück in die Türkei bringt. Offiziell weist Griechenland jeglichen Vorwurf zurück. Tatsächlich aber drängt die Türkei, türkische Staatsbürger in die Türkei auszuweisen. Der Fall der 8 türkischen Offiziere, deren Auslieferung von der griechischen Justiz abgelehnt wurde, führte zu diplomatischen Turbulenzen zwischen den zwei Ländern. Da wären weitere Fälle türkischer Asylanträger der Regierung ein Dorn im Auge, schätzen Experten. In den aktuellen Rückweisungsfällen ermittelt mittlerweile die griechische Staatsanwaltschaft. Sollten sich die Berichte bewahrheiten, hoffen Menschenrechtsorganisationen, dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden.
Rodothea Seralidou. Gleich eins im ersten und vierten Zeit fürs Tagesgespräch über die Jurafrage nach der Abstimmung in Moutier. Gleich nach den Schlagzeilen mit Valerie Wacker.
Die Opfer der Lieferwagenattacke in London gehören alle der muslimischen Gemeinde an, wie der Antiterrorkoordinator der Polizei sagt. Beim Angriff sind 10 Menschen verletzt worden, eine Person starb. Diese Person war allerdings bereits von Helfern medizinisch versorgt worden, als es zum Anschlag kam. Nach dem Hochhausbrand in London steigt die Zahl der Opfer auf 79. Wie die Polizei mitteilt, hätten nur 5 Tote nach gängigem Vorgehen identifiziert werden können. Der ehemalige gambische Innenminister Usman Sonko bleibt weiter in Untersuchungshaft. Sonko war Ende Januar in einer Asylunterkunft in Lies im Berner Seeland festgenommen worden.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.